Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das hier ist Carlos, der ist 23 Jahre alt, Familienvater aus Mérida, das liegt im Westen von Venezuela. Und wir haben mit Carlos im Mai gesprochen und da hat er uns mal ein bisschen geschildert, wie die Proteste in seinem Land ablaufen.
People that is locating old tires and stuff to block the street and try to make fire with this. They fight with police, throwing bottles of gasoline. We have serious problems about the provisions, you know, food and services, element things like diapers and, you know, milk and meat. People is very angered about this situation and is taking the street as a measurement to show how angry they are.
Carlos hat uns also erzählt, dass die Demonstranten Feuer legen, dass sie mit der Polizei kämpfen. Es gibt Straßensperren und nicht genug zu essen, nicht genug Windeln und Milch für die Kinder. Und das macht die Menschen einfach wütend und sie lassen ihrer Wut eben freien Lauf. Seit Mai, muss man sagen, hat sich die Situation in Venezuela nicht wirklich verbessert. Es herrscht immer noch riesengroße Wut. Die Menschen sind verzweifelt und das führt dazu, dass sie fliehen. Wohin und wie die Lage aktuell ist, dazu erfahrt ihr gleich mehr hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Verena von Keitz ist wieder bei mir heute Abend. Hallo und mein Name ist Sonja Meschkat.
Deutschlandfunk Nova.
Transgender-Menschen raus aus dem US-Militär. So möchte es gerne Donald Trump und er begründet das damit, die medizinischen Kosten und die Bedürfnisse von Transgender-Menschen würden im Militär stören. Das ist eine Ansage, die im US-Militär schätzungsweise 11.000 Personen betrifft und die Trump verständlicherweise viel, viel Ärger eingebracht hat bis jetzt. Wir haben uns gefragt, wie sieht eigentlich die Situation aus für Transgender-Menschen bei der Bundeswehr, hier bei uns in Deutschland? Wie wird das eigentlich begleitet oder unterstützt? Ich habe dazu gesprochen mit Claudia Schallig. Sie ist Hauptmann bei der Bundeswehr und hat im April 2013 ihr Geschlecht angleichen lassen von Mann zu Frau. Claudia, deine Geschlechtsangleichung hast du machen lassen. Da warst du ja schon bei der Bundeswehr. War das schwierig für dich?
Ja, natürlich. Weil ja, ich bin seit 85 bei der Bundeswehr und die Sache ist ja die, man ist ja nicht sofort bereit, sich zu outen. Und dieser Schritt dann der Geschlechtsangleichung und dann das Leben als Frau ist ja ein schleichender Prozess, wo man dann irgendwann mal sagt, so jetzt raus und jetzt geht es nicht mehr anders, ich will nicht mehr irgendwas spielen, sondern ich muss jetzt einfach so sein, wie ich bin. Also das war natürlich schwierig.
Das war schwierig. Hattest du auch das Gefühl, das ist vielleicht nochmal so im Umfeld der Bundeswehr, wo ja vielleicht auch durchaus mal ein etwas härterer Ton herrscht, dann auch nochmal schwierig oder hat das gar nicht so eine Rolle gespielt?
Oh doch, natürlich. Also die Bundeswehr ist natürlich eine typische Männerdomäne. Frauen in der Bundeswehr ist ja ein Thema. Dann aber, dass das starke Geschlecht, in dem Fall dann ich, eine Frau werden will, hat natürlich nicht bei jedem Mann für Verständnis gesorgt. Ich hatte schon Widerstand bei dem einen oder anderen. Ja, also das war schon nicht einfach. Ja.
Wie hat er sich geäußert, der Widerstand?
Dass mich Leute nicht mehr gegrüßt haben, dass ich gemobbt wurde. Ich hatte auch positive Seiten. Ich hatte Leute, die mich vorher gekannt haben und als ich mich geoutet habe, und ich dann als Frau auch zum Dienst gekommen bin, habe ich ja angefangen zu leben und viele haben dann gesagt, Mensch, toll und deine Augen strahlen und haben mir auch gratuliert. Also auch das Bild habe ich bei der Bundeswehr. Also man kann wirklich sagen, so alles.
Gab es denn Hürden für dich dann während deiner Zeit bei der Bundeswehr und wo du eben beschlossen hast, so ich möchte mein Geschlecht jetzt auch angleichen lassen? War das im Sinne des Prozesses, den wirklich durchführen zu können? Wie hast du das erlebt?
Es ist ja so, das ist nicht der Regelfall bei der Bundeswehr. Es ist ja nur circa 1%, würde ich mal sagen, bei der Bundeswehr Transgender und das sind ja auch nicht alle, die den gleichen Weg gehen. Komplett mit OP und allem drum und dran. So dass die Erfahrung, Routine in diesem Bereich natürlich eine ganz andere ist, auch von ärztlicher Hinsicht. Also es war mit Sicherheit schwierig und man muss wissen, was man will. Da gibt es dann die Selbsthilfegruppen, die einem da helfen. Und wenn man dann sagt, hier, ich möchte dies, das und jenes, hatte ich also überhaupt keine Probleme.
Konntest du denn zum Beispiel auch mit dem Bundeswehrarzt, der dann da für dich zuständig ist, darüber sprechen, über deine Wünsche, deine Pläne?
Ja, also ich hatte da wirklich Glück und das kann ich eigentlich durchweg sagen. Im Rahmen meiner Tätigkeit kenne ich viele Bundeswehrärzte. Die sind alle bereit zu helfen, setzen sich ein. Alle waren bemüht, das Maximum für mich rauszuholen. Alles gut.
Wie lange hat denn dieser Prozess insgesamt gedauert dann eigentlich für dich?
Ja, bis ich zur Frau gelebt hat, hat das natürlich eine Vorgeschichte, weil da steht ja natürlich Psychotherapie, viele Beratungsgespräche natürlich, bis ich dann irgendwann mal auch die OP hatte, die ich dann Ende 2014 hatte. Das ist natürlich ein langer Prozess. Also ich würde jetzt mal sagen 4-5 Jahre vom Outing, Einleiten der Prozesse, bis dann letztendlich endlich Ruhe ist.
Das kostet ja auch ein bisschen was, wenn man das Geschlecht angleichen lässt. Ne? Wie ist denn das? Beteiligt sich die Bundeswehr da an den Kosten? Übernimmt die vielleicht sogar Kosten?
Ja, die Bundeswehr ist ja so wie jeder andere Arbeitgeber auch, der natürlich eine Krankenkasse hat und das hat die Bundeswehr nicht. Aber die Bundeswehr rechnet die ganz normal nach krassen ärztlichen Rechten und Gesetzen ab. Und von dem her, wenn ich eine ganz normale Krankheit habe, Transgender mit allem drum und dran, hat eine Fehlerziffer, die dann dementsprechend auch behandelt wird und es wurde alles bis jetzt bezahlt.
Okay, du sagst jetzt gerade Krankheit, das heißt, es wird immer noch als Krankheit gewertet, medizinisch?
Ja, das ist natürlich ein Problem. Es ist eine Fehlerziffer, mit dieser Fehlerziffer und dieser Diagnose, ja gut, das ist halt die Grundlage dafür, dass man halt etwas bekommt, eine Leistung. Mhm.
Wie ist es denn generell bei der Bundeswehr? Gibt es da konkrete Anlaufstellen für Transgender-Menschen?
Bei der Bundeswehr selber ist das Ganze gerade im Entstehen. Die Ministerin hat da ja was ins Leben gerufen, hier Vielfalt in der Bundeswehr. Es gibt Ansprechstellen, die geschaffen worden sind. Der Arbeitskreis homosexuelle Angehörige der Bundeswehr e.V. Und da bin ich ja auch und da kann man natürlich dann auch Informationen bekommen.
Claudia Schallig ist Hauptmann bei der Bundeswehr und hat 2013 eine Geschlechtsangleichung machen lassen und sie hat uns mal erzählt und erklärt, wie die Bundeswehr mit ihrem Wunsch umgegangen ist und wie sie diesen Prozess begleitet hat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das, was seit Monaten in Venezuela passiert, das können wir uns hier, wo wir sicher und friedlich leben, eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Brennende Barrikaden, umgekippte Autos, Menschen, die Steine werfen, die sich Straßenschlachten liefern mit der Polizei, Tränengas, Tote und Verletzte. Besonders in der Hauptstadt Caracas kracht es immer wieder gewaltig. Und diese Proteste, die richten sich gegen den Staatschef Maduro. Am Sonntag wird die verfassungsgebende Versammlung gewählt und die große Sorge nicht nur, aber auch der Opposition ist, dass sich Venezuela dann in Richtung Diktatur entwickelt. Die Menschen im Land sind nicht nur wütend, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, sie haben mittlerweile auch Angst und deshalb fliehen viele Venezuelaner in Richtung Kolumbien. Wie die Situation im Moment ist, das weiß Anne Demmer, die ist unsere Korrespondentin für die Region. Anne, wie viele Menschen flüchten denn im Moment in Richtung Kolumbien?
Ja, es ist die Rede tatsächlich von Zehntausenden Menschen, die derzeit täglich diese Grenze überqueren. Ja, manche wollen ja einfach Lebensmittel oder Medikamente einkaufen, weil sie dafür ja in Venezuela stundenlang in der Schlange stehen müssen, weil die knapp sind. Andere flüchten tatsächlich vor den Unruhen und wollen Venezuela tatsächlich verlassen, weil sie eben Angst vor einer weiteren Eskalation der Gewalt haben. Ja, laut kolumbianischen Behörden sind es derzeit 25.000 Menschen täglich. Die Schlangen an der Grenze sind lang. Da stehen die Leute mit dem, was sie gerade so in den Koffer packen konnten, mit den Kindern an der Hand, weil sie eben keine Zukunft mehr in ihrem Land sehen.
Wie sieht's aus auf Seiten von Kolumbien? Also können die diese Situation im Moment handeln oder wie sind die Reaktionen da?
Naja, die kolumbianische Einwanderungsbehörde sagt, dass derzeit 300.000 bis 350.000 Menschen aus Venezuela in Kolumbien leben. Und natürlich steht das Land da vor einer großen Herausforderung. Das ist ja genauso wie in Italien oder Griechenland. Mhm. Es heißt, dass man jetzt auf regionaler Ebene mit Nachbarländern wie Peru, Brasilien, Panama, aber auch Mexiko Gespräche führen will über mögliche Kontingente, also die auszuhandeln. Aber wie es da tatsächlich weitergeht, ist noch unklar.
Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa, die hatte ihre Flüge nach Venezuela ja schon vor einem Jahr eingestellt. Aus Sicherheitsbedenken haben die das damals begründet. Jetzt sollen aber doch wohl auch noch andere Airlines nachziehen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca hat jetzt auch angekündigt, dass sie den Flugverkehr einstellen will. Und tatsächlich schon ab Mitte August sind die Flüge nach Caracas gestrichen. Die Leute, die schon Tickets haben für den Zeitraum danach, bekommen das Geld wieder. Ja, und auch da ist der Grund, sind Sicherheitsbedenken. Und neben Lufthansa und eben jetzt auch Avianca fliegt auch die Alitalia, Aeroméxico und auch die brasilianische Gol fliegen nicht mehr nach Venezuela oder Caracas. Nach wie vor fliegen Air France, Iberia und British Airways noch.
Was glaubst du denn, wie sich die Situation weiterentwickelt? Am Sonntag wird ja die verfassungsgebende Versammlung dann gewählt nach dem Willen Maduros. Was glaubst du, wie geht es dann weiter?
Naja, die Frage ist natürlich, wird die Wahl tatsächlich stattfinden? Die Regierungsgegner versuchen natürlich noch alles, um das zu verhindern. Heute haben sie ja weiterhin zu landesweitem Generalstreik aufgerufen. Es ist ja schon der zweite Tag. Morgen soll es nochmal Massenproteste geben. Da sind ja bei gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei Demonstrationen mittlerweile mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Und das sind vor allen Dingen junge Menschen, Studenten zwischen 17 und 30 Jahren. Bislang zeigt sich Maduro ja eher unbeeindruckt von den Protesten und wirbt weiter für die Wahl am Sonntag. Ich habe jetzt gerade auch nochmal mit dem Beobachter der International Crisis Group in Caracas gesprochen und der fürchtet, dass die Gewalt tatsächlich weiter eskalieren könnte. Bislang sind es ja nur die Sicherheitskräfte, die bewaffnet sind und die regierungsnahen Milizen, also diese sogenannten Kollektivos, die ja sehr gewaltbereit sind und durchaus auch in die Menge schießen. Die Opposition ruft zwar nach wie vor zu friedlichen Demonstrationen auf, aber auch unter den Regierungsgegnern gibt es mittlerweile eine Gruppe junger Menschen, also Jugendliche, die sehr wütend sind, Molotow-Cocktails werfen und auch Steinschleudern haben, mit denen sie ja durchaus auch Menschen verletzen können. Und die provozieren die Sicherheitskräfte. Und da sieht es natürlich weiterhin nach mehr Konfrontation aus. Aber was wirklich passieren wird, muss man abwarten.
Die Unruhen und die Proteste in Venezuela führen dazu, dass rund 25.000 Venezualer pro Tag in Richtung Kolumbien flüchten. Das Gespräch mit unserer Korrespondentin Anne Demmer haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eine Sache, die unfassbar nervt, ist, wenn man geweckt wird, und zwar von irgendwelchen unangenehmen lauten Geräuschen. Also das ist wirklich, ich könnte jedes Mal ausrasten. Nachbarn, die nach Hause kommen und dann ne, schön durch den Flur poltern und auch noch total laut labern. Oder Autos, auch sehr beliebt, die gefühlt 3 Stunden lang versuchen ein- und wieder auszupacken und hin und her. Das Ganze am besten noch so unterm Schlafzimmerfenster. Mann, ey, super nervig. Vergangene Nacht in Berlin sind auch sehr viele Leute aufgewacht von einem sehr eigenartigen Geräusch. Verena von Keitz, du hast dir diese Geschichte nochmal angesehen für uns. Was war denn da los?
Also es hat, so berichten Anwohner, gegen kurz nach 2 in der Nacht erst einen sehr lauten Knall gegeben. Ne, da kannst du ja so richtig schön aus dem Schlaf rauf aufschrecken. Und dann hat ein Geräusch eingesetzt, das über eine halbe Stunde lang anhielt und so geklungen hat. Das hat nämlich ein Anwohner namens Jobi aufgenommen. Und
das rauscht aber tierisch, oder?
Das rauscht so dumpf und das rauscht.
Ja.
Oh, das würde mich auch wahnsinnig machen. Also, und er hat dann getwittert, Alter, kann mir mal wer sagen, was nachts um nach 2 so einen Lärm macht.
Das kann ich sehr gut verstehen. Das hätte mich auch wahnsinnig genervt. Und dann wie ging es weiter?
Dann hat sich tatsächlich auf Twitter auch, weil ja viele Leute dann wach waren, eine kleine Diskussion entsponnen, was denn das wohl sein könnte. Einer schrieb, Dritter Weltkrieg, US-Bomber auf dem Weg ins Baltikum. Manche vermuteten auch Aliens dahinter. Aber bald kam dann die Vermutung auf, dass es vielleicht was mit dem Heizkraftwerk zu tun haben könnte, das in der Nähe war.
Oh. Oh, okay. Und das stimmt, oder was?
Ja, das war dann schon die richtige Vermutung. Da gab es nämlich in diesem Heizkraftwerk einen Kurzschluss im Trafo. Das war halt erst der Knall, der Kurzschluss. Und danach dieses nachfolgende Geräusch, das stammte dann von Dampf, der aus einer Dampfturbine abgelassen wurde, aus Sicherheitsgründen, ne, damit da nichts irgendwie in die Luft geht. Und dahinter, und das ist eigentlich die schöne Geschichte, steckte ein Waschbär.
Der ist schuld daran, dass es da...
Der hatte sich da irgendwie reingeschmuggelt, hat irgendwie diesen Kurzschluss ausgelöst, ja. Und dann konnte keiner mehr schlafen.
Das und der ist dann, aber der Waschbär ist unversehrt geblieben, oder was?
Der Waschbär ist anscheinend nichts passiert. Der ist danach abgehauen. Und auch ein Mensch vom Berliner Naturschutzbund, vom NABU und ein Jäger haben beide es nicht geschafft, ihn einzufangen. Also er scheint wohl auf zu sein.
Dann warten wir mal, wann es das nächste Mal in der Gegend knallt, weil der Waschbär ein Kraftwerk lahmlegt. Infos dazu von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Keine Ahnung, warum Menschen das tun, aber sie tun es. Und ich meine, Entschuldigung, die USA sind ein freies Land. Es gibt Menschen, die Donald Trump zärtliche und emotionale Fanbriefe schreiben, weil sie den Mann und seine Politik und seinen Twitter-Account und überhaupt alles an Donald Trump einfach richtig spitze finden. Ja, und wenn es diese Fanbriefe schon gibt, dann muss man natürlich auch was damit machen. Das hat sich Sarah Huckabee Sanders gedacht. Das ist ja die neue Pressesprecherin im Weißen Haus. Und sie hat einen Brief vorgelesen auf der offiziellen Pressekonferenz heute. Und da stand Folgendes drin.
We're going to start the White House briefing every once in a while with a letter or an email that we may receive from some of those individuals. To kick it off with that process, I'd like to read you a letter from 9-year-old Dylan. My name is Dylan Harbin, but everybody calls me Pickle. I'm 9 years old and you're my favorite president. You seem really nice. Can we be friends? I'm happy to say that I directly spoke to the president Dylan and he would be more than happy to be your friend.
Also ein kleiner Auszug aus dem Fanbrief von Dylan, 9 Jahre alt, der liebevoll Pickles, also saure Gurke genannt wird. Und da fragt man sich natürlich, ist das jetzt ein Witz oder ist das die neue Charmoffensive? Ich frage mal nach bei Martina Butler, unsere Korrespondentin in Washington. Martina, sollen diese Briefe jetzt fester Bestandteil werden von den Pressekonferenzen im Weißen Haus?
Offenbar. Also Sarah Huckabee Sanders hat das angekündigt, hat gesagt, immer wieder mal werde ich so ein paar Briefe mitbringen, damit wir uns eben an die Leute erinnern, die uns hierher gebracht haben und für die wir im Endeffekt hier sind, also die Amerikaner. Und das ist halt wirklich im Endeffekt Liebesbriefe an den Präsidenten und dann die öffentlich vorgelesen.
Und dann dürfen sich alle freuen darüber, vor allen Dingen derjenige, der den Brief geschrieben
dann
hat.
Ja, dann dürfen sich erstmal die freuen, die den Brief geschrieben haben. Aber es scheint auch so ein bisschen so zu sein, als wenn man den Ton setzen will. Also als wenn man so ein bisschen anfangen will mit was Positivem bei der Pressekonferenz, weil danach geht's ja dann wirklich zum Teil eine Stunde, anderthalb um Frage und Antwort. Und dann quetscht man doch noch mal ein bisschen nach, wenn es um so Themen wie Gesundheitsreform geht oder wenn Trump eben gerade wieder twittert gegen seinen Justizminister und dann wollen doch die Journalisten was Kritisches wissen. Da ist es ja ganz schön, wenn man mal mit was Positivem anfängt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie im Weißen Haus.
Okay, das heißt, die Strategie ein bisschen den Ablauf der Pressekonferenz verändern. Hat das jetzt auch viel zu tun mit der neuen Pressesprecherin? Also wird es einen neuen Umgang geben mit den Journalisten?
Also es gibt im Endeffekt schon eine Veränderung im Weißen Haus. Also nachdem jetzt Sean Spicer, der Pressesprecher bis vergangene Woche war, nicht mehr dabei ist, zumindest nicht mehr vor der Kamera, hat sich schon einiges geändert. Denn die Art von Sarah Huckabee Sanders ist eine ganz andere. Und sie hat eben mehr so dieses positive Wohlfühlgefühl, was sie versucht darüber zu bringen. Und das ist auch sicherlich im Sinne des Kommunikationschefs. Das ist ja Anthony Scaramucci, der da jetzt angefangen hat. Und auch der steht zum Beispiel jetzt seit Tagen immer wieder für lange Fernsehinterviews zur Verfügung. Etwas, was wir aus den letzten Monaten eigentlich gar nicht kennen. Er hat zum Beispiel heute Morgen fast eine halbe Stunde auf CNN per Telefon zu allen möglichen Themen was gesagt. Und das ist etwas, was wir so nicht kennen. Also man merkt, die Medienstrategie ändert sich da offenbar.
Es ist ja bisher auch regelmäßiger vorgekommen, dass bei den Pressekonferenzen es Anweisungen gegeben hat, dass Journalisten ihre Kameras ausschalten sollen. Wird das eigentlich beibehalten?
Also das war eine der ersten Sachen, die, wo Anthony Scaramucci gesagt hat, nee, Kameras an, damit wieder alle sozusagen ein Bild haben. Und er legt natürlich gut Wert drauf, dass dann alle auch gut rüberkommen. Also er macht immer wieder mal Kommentare, dass das Make-up stimmen muss und der Stylist doch bitteschön das alles ordentlich macht, damit eben die Leute des Weißen Hauses perfekt in Szene gesetzt werden. Also er weiß schon, was wichtig ist, um gut rüberzukommen. Aber dieser Fernsehbann scheint fürs Erste vom Tisch zu sein.
Du hast ja einen ganz guten Vergleich. Wie haben sich denn die Pressekonferenzen seit Trump überhaupt verändert? Also gibt es nochmal neue Regeln, wer da rein darf und wer nicht? Wie das ganze Prozedere überhaupt ist?
Also es ist so, dass natürlich die akkreditierten Journalisten im Weißen Haus da rein dürfen. Aber die Frage ist, wem wird überhaupt Raum eingeräumt, um Fragen zu stellen? Wie werden diese Fragen beantwortet? Also es hat sich gerade in der Anfangszeit gezeigt, dass da eben zum Beispiel gerade bei Pressekonferenzen oder auch bei Interviews mit Donald Trump zum Beispiel eher Medien, die ihm sehr genehm sind oder die eben dafür standen, dass sie nicht sonderlich kritische Fragen stellten, dass denen eben die ersten Fragen gewährt wurden, was früher einfach anders war. Da ging es eben danach, wer hat eben hier viele Zuschauer zum Beispiel oder wer ist hier schon etabliert und seit Jahrzehnten dabei, eine von den Massenmedien in der Regel. Und das hat sich sehr geändert und da merkt man schon, dass zum Beispiel auch Reporter von CNN auch gerne mal eine etwas ruppigere Antwort in den letzten Monaten abbekommen haben, weil CNN eben zu einem der Hauptfeindbilder von Donald Trump geworden ist.
Neue Regeln und neue Abläufe in der Pressekonferenz vom Weißen Haus. Ausgedacht hat sich das Sarah Huckabee Sanders, die neue Pressesprecherin. Sie will ab jetzt regelmäßiger Fanbriefe vorlesen von Trump-Wählern, damit man eben nicht vergisst, wer Donald Trump ins Weiße Haus gebracht hat. Infos dazu von unserer Korrespondentin aus Washington, Martina Butler.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bitte nicht wundern, wenn euch in der Gegend von Albersdorf in Schleswig-Holstein Menschen begegnen, die nichts tragen, außer einem Fell, das sie sich so elegant über die Schulter und noch woanders an anderen Körperstellen übergeworfen haben. Das muss so sein, denn im Moment gibt es das erste große Steinzeittreffen seit der Steinzeit. So wird es angekündigt. Rund 60 Menschen aus Europa, aus Deutschland, aus der ganzen Welt beschäftigen sich professionell mit Steinzeitforschung und die treffen sich im Moment eine ganze Woche lang im Steinzeitpark in Albersdorf, um sich eben auszutauschen, um sich auf den neuesten wissenschaftlichen Stand zu bringen. Was sie da genau machen, das kann uns am besten Kai de Graaf erklären. Der ist nämlich beim Steinzeittreffen dabei. Der ist Archäologe und hat in Hamburg die Waldläuferakademie. Kai, bist du eigentlich einer von denen, die nur mit Fellüberhang durch diesen Steinzeitpark laufen?
Ich versuche die Fellüberhänge ehrlich gesagt zu vermeiden, weil wenn das nass wird, das wird einfach total eklig auf der Haut und im Gesicht. Ich habe jetzt einfach fett gegerbtes Leder an der Haut oder halt eben mit Eiweiß oder Gehirn im Endeffekt, weil da auch viel Eiweiß drin ist und habe eben Ledersachen an. Und das ist eigentlich ganz gemütlich.
Okay, also Fett und Gehirn hast du gerade gesagt. Was ist das, so Tierhirn und mit dem wird das dann eingerieben oder wie?
Ja, die Natur hat da was ganz Praktisches eingerichtet. Im Endeffekt ist jedes Säugetier, das Gehirn reicht genau aus, um die Haut dieses Tieres auch zu gerben.
Ach, das sind ja super. Das sind wirklich Erkenntnisse, war mir noch gar nicht klar. Okay, das macht ihr euch zunutze.
Genau, richtig. Ja, weil das sind einfach ganz, ganz alte, traditionelle Wege, wo man einfach dann, natürlich jetzt als Archäologe mal gesagt, wir können das ja nicht ausbuddeln. Wir wissen nur, okay, da ist vielleicht das und das gemacht worden. Aber wenn man eben ethnologisch dann sich andere Kulturen und Völker anschaut, dann findet man sowas eben raus und kann das dann ganz gut mit unseren geschichtlichen Artefakten hier zusammenpacken.
Dann lass uns doch mal konkreter werden. Du hast ja gerade schon gesagt, du trägst so einen Lederanzug, der ist so gegerbt, dass der eben auch Feuchtigkeit abweisen kann, wenn es jetzt gerade im Moment ja sowieso so viel regnet und so feucht ist. Was für Tipps gibt es da zum Beispiel noch? Also was für ein Austausch findet da statt?
Ja, also das Wetter ist eigentlich wirklich eine Herausforderung, weil ich sag mal so, wir sind ja keine Steinzeitmenschen, wir sind ja einfach alle aus der Neuzeit, wir leben jetzt alle in 2017 und das ist einfach wirklich eine Gewöhnungssache, dass man sich ein Stück weit tatsächlich an nasse Füße auch gewöhnt oder an gewissen Luftzug, der so durch die Kleider geht manchmal. Und naja, es sind aber wirklich ganz viele verschiedene Leute hier, zum Beispiel auch welche, die ein Jahr lang in der Wildnis einfach gelebt haben in Amerika oder halt eben andere Menschen, die das hier in Europa auch mal versucht haben oder halt ich selbst, dass ich eben viel in Skandinavien unterwegs bin und das da ausprobiere und man dann einfach gucken kann, wie klappt das eigentlich? Also welches Fett muss ich eventuell auf welche Haut geben, damit ich so ein bisschen länger im Regen stehen kann? Aber letztendlich, das habe ich schon ein bisschen über die Tage herausgefunden, sind wir uns alle einig, eigentlich hilft nur bei schlechtem Wetter, sich einen guten Unterstand zu bauen. Hm. Und der ist bei unserem Wetter hier meistens irgendwie aus Laub und Hölzern oder Reet oder sowas, dass es eben auch wirklich dicht ist, weil Leder kriegt man irgendwann, gerade wenn es ein paar Tage mehr regnet, auch einfach nicht mehr trocken.
Kriegt ja nicht mehr trocken, genau. Wie sieht es eigentlich aus bei euch mit der Küche? Ist die auch so experimentell, steinzeitmäßig oder wie macht ihr es da?
Ja, teils, teils. Also wir hatten gestern zum Beispiel ein paar Leute, die sind hier rumgegangen in der Natur und haben sich eben wirklich das gesucht, was hier wächst und haben zum Beispiel dann Fisch in so Blätter eingekleidet und die Blätter dann in einen Lehmmantel und diese Päckchen im Endeffekt dann in die Glut gelegt. Also im Endeffekt, wir würden heutzutage einfach Alufolie nehmen. Mhm. Und solche Sachen oder halt eben dann Früchte und Samen angebraten in Tontöpfen und solchen Sachen. Also das probieren wir auch aus. Aber ja, es ist auch so ein Treffen einfach nicht einfach, wenn man mit ein paar mehr Leuten hier ist, dass man die auch auf diese Art und Weise versorgt tatsächlich. Weil wir stellen hier alle mehr oder weniger Jäger und Sammler dar. Das heißt, eigentlich müssten wir alle hier mehr oder weniger zumindest einen halben Tag durch die Gegend laufen, um uns Essen zu suchen. Wir müssen auch jagen. Und das geht natürlich in Deutschland so ohne weiteres nicht.
Ja, das stimmt. Gibt es eigentlich irgendwas, was du vermisst aus der Steinzeit? Also wo du so sagst, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das jetzt in unserer Neuzeit, in unserer modernen Zeit hätten?
Oh, das ist wirklich schwer, weil wir haben ja wirklich viele Artefakte und Wissensinhalte, wo wir drauf gucken können. Aber eigentlich so die wirklich richtig, richtig spannenden Sachen, die findet man ja leider nicht. Also wie haben die Menschen damals gelebt zusammen? Also in welcher Art hat das Sozialgefüge funktioniert? Wer hat was gemacht? Wie war der Umgang mit den Kindern, mit den Älteren und so weiter? Und was ich hier einfach sehr spannend finde, gerade weil es international ist und weil wir eben auch ältere Menschen und Kinder dabei haben, ist, dass sich hier einfach so eine Dynamik entwickelt von einer Art Stammesgemeinschaft, wenn ich das so sagen kann. Und das ist tatsächlich was ich in meinem alltäglichen Leben dann doch eher vermisse, weil wir ja eigentlich alle eher in Wohnungen leben und dann mit unseren Partnern oder Kindern. Aber so diese Gemeinschaft drumherum mit wirklich vielen Leuten, wo man einfach sich austauschen kann und einfach anderes Zusammenleben hat, das fehlt mir tatsächlich manchmal schon.
Im Steinzeitpark in Albersdorf treffen sich gerade, jetzt habe ich aber den Knoten richtig drin, nochmal. Im Steinzeitpark in Albersdorf treffen sich gerade 60 internationale Archäologen. Verena, kannst du ruhig lach einmal, das wird nicht besser. Also sie tauschen sich aus über die neuesten Erkenntnisse über die Steinzeit und einer, der dabei ist, ist Kai de Graaf und er hat uns gerade mal ein bisschen erzählt, was die Leute da so machen. Hier ist Deutschlandfunk Nova, die Redaktionskonferenz um 7:15.
In der Jetztzeit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Game of Thrones ist ja, wenn ihr so wollt, schon längst bei uns im realen Leben angekommen. Also ihr könnt zum Beispiel eine Pauschalreise buchen und dann seid ihr an den Originaldrehorten, zum Beispiel in Kroatien. Und es wird jetzt noch besser, denn einer der Schauspieler aus Game of Thrones hat sich gedacht, hey, ich habe doch in der Serie eine Rolle, wo ich mit Gebäck zu tun habe. Mach ich doch einfach mal eine Bäckerei auf. Und Verena von Kaltz, unsere Reporterin, kann uns zum Glück auch noch sagen, wo diese Bäckerei ist.
Ha, in London, da backt Ben Hawkey jetzt Schattenwolfbrot. Er ist aus der Serie bekannt als Hot Pie, also dieser kleine, dicke Bäckerwaisenjunge, der Arya Stark immer mit selbstgebackenem Wolfsbrot versorgt. Also zumindest zweimal, soweit ich weiß. Im echten Leben läuft die Zusammenarbeit mit einem Lieferdienst, über den man das Wolfsbrot dann bestellen kann. Das Schattenwolfsbrot für 1 Pfund pro Stück. Das sieht so auf den Bildern aus wie ein größerer Keks. Relativ appetitlich, finde ich. Auch ein bisschen appetitlicher als das, was man im Film so sehen kann.
Und die Leute finden es super? Die kaufen das oder was?
Also Zahlen habe ich dazu jetzt nicht gefunden. Das Ganze läuft seit ein paar Tagen schon. Im Moment, habe ich mal geguckt, kann man auf der Seite des Lieferdienstes keine Bestellung aufgeben bei der Bäckerei mit diesem Namen. You know nothing, John Doe. Also ein Wortspiel zu dem beliebten Zitat aus der Serie, das so klingt.
You know nothing, Jon Snow.
Ne? Ein Wortspiel mit Jon Snow.
Ah, hier, das ist die eine, die Geliebte von Jon Snow, ne? Diese, ja. Von die Wildlingsfrau.
Ygritte.
So heißt sie, genau.
Genau, die sagt das ja mehrfach in der Serie. ist natürlich irgendwie naheliegend, dass man ein Wortspiel mit Doe und Snow macht. Doe für Teig. Damit man sich das auch auf jeden Fall richtig gut merken kann. Und natürlich ist es nicht doof, so ein Produkt zu vermarkten.
Gut, ich nehme an, ich kann es nur bestellen, wenn ich in London bin, ne?
Ja, alles andere wird sicher schwierig. Dann musst du dir vielleicht, wenn du da eben nicht vor Ort bist, einfach eins der vielen, vielen Game of Thrones Kochbücher schnappen, die es ja gibt. Da ist dann auch wahrscheinlich ein Rezept für das Wolfsbrot drin. Und wenn du das nicht machen willst, ja kein Kochbuch kaufen willst, dann kannst du mal gucken. Es gibt genügend Bloggerinnen und Blogger, die eigene Rezepte von Game of Thrones veröffentlicht haben. Und da findet man auch dieses Zeug.
Das Wolfsbrot aus Game of Thrones kann man jetzt bestellen, zumindest in London. Oder ihr könnt es nachbacken, wenn ihr Bock habt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Na wie denn nun? Man weiß ja gar nicht mehr, was man noch glauben kann. Heute so und morgen so. Das hat Carina Bahr kommentiert auf unserer Facebook-Seite, als wir diese Nachricht gepostet haben. Antibiotika bis zum Packungsende nehmen. Unwissenschaftlicher Quatsch, sagen britische Mediziner. Die ganze Nachricht dazu bekommt ihr jetzt in unseren Highlights aus unseren Wissensnachrichten, zusammengefasst von Tobias Jobke.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Auch wenn es Ihnen wieder besser geht, nehmen Sie diese Antibiotika bis zum Packungsende ein. Ärzte meinten bisher, dass Patienten durchs komplette Einnehmen dieser Medikamente zukünftige Resistenzen vermeiden, weil die Theorie darin besteht, dass zu wenige Tabletten es Bakterien erlauben zu mutieren und dann dasselbe Antibiotikum nicht noch einmal hilft. Britische Mediziner sagen jetzt, nur in einigen Fällen, wie bei Tuberkulose, trifft das zu. Ansonsten sei das länger als Genesung Antibiotika schlucken unwissenschaftlicher Quatsch. Bei Bakterien wie E. coli oder Staphylokokken sei es sogar riskant in Bezug auf Resistenzen. Die Mediziner fordern dringend mehr Forschung darüber, wie lange welches Antibiotikum genommen werden sollte. Ihre Ergebnisse dürften für viel Diskussion sorgen, da Ärzte bisher empfehlen, die Antibiotikapackung bis zum Ende zu nehmen. Unser Körper besteht aus Zellen und die wiederum aus Atomen. Aber wo kommen die eigentlich her? Astronomen der Northwestern University in den USA schreiben in einem Fachmagazin, dass die Atome in unserer Milchstraße wahrscheinlich fremder sind als bisher gedacht. Etwa die Hälfte von ihnen könnte aus anderen Galaxien stammen. Eine Simulation der Forscher zeigt, dass intergalaktische Winde die fremde Materie in unsere Milchstraße gebracht haben könnte. Demnach geben Galaxien ständig große Mengen an Gas und Staub ab, die dann mit den Winden teilweise wegtransportiert und teilweise wieder ins Zentrum der Galaxien zurückgelenkt werden. Die Gasströme ziehen mit einigen hundert Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum. Über die Jahrmillionen können sie so von Galaxie zu Galaxie reisen. Aus den Atomen, die die intergalaktischen Winde transportiert haben, entstanden dann möglicherweise zum Teil auch unsere Sterne und Planeten. Für die Forscher ist das ein Zeichen, dass alles um uns herum mit weit entfernten Himmelskörpern verbunden sein könnte. Belästigt, misshandelt, vergewaltigt und im schlimmsten Fall ermordet. Die extremste Form von Gewalt durch Männer gegen Frauen hat einen Fachbegriff: Femizid. Wie die Weltgesundheitsorganisation berichtet, sind die Täter in jedem dritten Fall die Ex- oder Ehemänner. Umgekehrt wurden demnach nur 5% aller ermordeten Männer von ihren Partnerinnen umgebracht. Männliches Motiv sei meistens Eifersucht. Frauen töten eher impulsiv im Streit. Aus UNO-Sicht liegen von den 25 für Frauen gefährlichsten Ländern 14 in Südamerika. Beispiel eine Mordserie in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind dort seit den 1990ern hunderte Frauen verschleppt, vergewaltigt und ermordet worden. Aufgeklärt werden die Verbrechen so gut wie nie. Auch der Mittlere Osten und Südostasien sind demnach gefährlich. Mindestens 5000 Frauen werden dort jedes Jahr aus angeblicher Familienehre umgebracht. In Indien ist ein häufiges Mordmotiv zu wenig Mitgift von der Familie einer Braut. Die WHO geht von 66.000 Fällen weltweit und jährlich aus.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist vor dem Bundesarbeitsgericht ein Fall entschieden worden, der uns alle angeht. Da ging es nämlich nochmal um die Frage, darf unser Arbeitgeber eigentlich ein sogenanntes Keylogger-Programm installieren, damit er überwachen kann, was wir so den Tag über in die Tastatur eintippen, um darüber wiederum rauszukriegen, ob wir zum Beispiel während der Arbeit privat surfen. Jetzt ist klar, nee, darf unser Arbeitgeber nicht. Zumindest nicht einfach so. Verena von Kaltz, unsere Reporterin, hat sich das Gerichtsurteil nochmal angesehen. Wie ist denn die Begründung für diese Entscheidung?
Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt sagt, dass ein solches Programm, ein solches Keylogger-Programm, das wirklich alles von dir aufzeichnet, was du in die Tastatur einhackst, dass das massiv in deine Persönlichkeitsrechte als Arbeitnehmer eingreift. Und dann darf dein Chef sie eben nicht gegen dich verwenden, die Daten, die er damit gewonnen hat, um dir nachzuweisen, dass du privat surfst oder Sachen machst, die nichts mit deiner Arbeit zu tun haben während der Arbeitszeit. Und er darf dir natürlich dann auch nicht aufgrund solcher Daten kündigen.
War das Urteil jetzt überraschend?
Nein, denn dieser Fall, der war ja schon durch mehrere gerichtliche Instanzen gegangen, zuletzt vor dem Landesarbeitsgericht in Hamm. Da war ganz ähnlich entschieden worden. Hintergrund der Geschichte ist ja, ein Webentwickler, ein Programmierer, hatte gearbeitet bei einer Firma in Nordrhein-Westfalen. Dem war vor 2 Jahren gekündigt worden, weil die Firma einen Keylogger installiert hatte, dann sozusagen gesehen hat, aha, der macht auch andere Sachen während der Arbeitszeit, hat ihn mit den Daten konfrontiert und dann auch fristlos gekündigt. Und gegen diese Kündigung hatte der Webentwickler geklagt, aber der Arbeitgeber ist immer weiter dran geblieben und hat immer wieder Revision eingelegt.
Jetzt ist der Arbeitgeber ja sehr energisch in Revision gegangen. Gibt es denn Möglichkeiten, wo Keylogger also doch in Ordnung sind?
Also ja, durchaus, aber eben nur, wenn dein Arbeitgeber Anhaltspunkte dafür hat, dass du deinen Dienstcomputer missbräuchlich nutzt. Also wenn er ganz konkrete Hinweise hat, dass du zum Beispiel eine Straftat begangen hast oder das Unternehmen beklaut hast oder beklauen willst. So ins Blaue hinein, wie das jetzt in diesem Fall gelaufen ist, einfach alle Daten zu sammeln, wo du wann gesurft bist und was für Mails du geschrieben hast etc. Da ist einfach ganz klar ein Riegel vor, weil das Urteil auch, man kann sagen, so eine Art Grundsatzurteil für solche Fälle zumindest so angesehen wird.
Das ist jetzt aber kein Freifahrtschein fürs private Surfen bei der Arbeit.
Nein, auf gar keinen Fall. Das kann dir durchaus Probleme bringen, vor allem wenn zum Beispiel in deinem Arbeitsvertrag ausdrücklich drinsteht, dass du den Dienstcomputer nicht privat nutzen darfst. Das zeigt auch ein Fall von 2016. Da entschied das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, dass eine außerordentliche Kündigung eines Mitarbeiters rechtens war. Dem hatte seine Firma nachgewiesen, dass er an 5 von 30 Tagen privat gesurft hatte. Und zwar mit Hilfe des Browserverlaufs ist die Firma darauf gekommen.
Und das darf die Firma dann einfach machen?
Ja, das Gericht hat so argumentiert, dass das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt, den Browserverlauf zu speichern und auszuwerten. Und zwar auch ohne Zustimmung des Mitarbeiters, den muss man nicht fragen, eben um gegen Missbrauch vorzugehen. Und außerdem habe, so war die Argumentation auch, der Arbeitgeber ja gar keine andere Möglichkeit gehabt, rauszufinden, wann der Angestellte unerlaubt gesurft hat.
Also das finde ich jetzt interessant. Das heißt, den Browserverlauf zu checken, das ist okay?
Ja, in diesem Fall schon. Man merkt ganz schnell, wenn man sich mit dem Thema befasst, es gibt irgendwie keine ganz einheitliche Linie. In einigen Fällen, die ich mir angeguckt habe, haben Gerichte dann auch geurteilt, dass eine Kündigung wegen privater Internetnutzung nicht rechtmäßig war, weil vorher die Abmahnung gefehlt hat. Ich würde sagen, das Problem ist einfach, dass dieser Bereich in vielen Unternehmen nicht klar geregelt ist und deshalb nochmal hier vielleicht so ein Tipp, besser immer in einem Arbeitsvertrag gucken oder auch nachfragen, was da denn drin steht. Und wenn ich ganz sicher gehen will, dass ich nichts falsch mache, wirklich am besten immer nur in den Arbeitspausen mit dem eigenen Smartphone irgendwie Sachen machen, dann kann dir wirklich keiner was.
Das Erfurter Bundesarbeitsgericht hat heute geurteilt, dass ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter nicht mit Keylogger-Programmen überwachen darf, einfach so, im Endeffekt so ins Blaue hinein. Und damit ist die Kündigung eines Programmierers aus NRW hinfällig. Der hatte während seiner Arbeitszeit privat im Netz gesurft.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und wir machen es jetzt mal ein bisschen dunkel hier bei uns. Ja, das Licht dämmen. Im Kinosaal. Alle um euch herum lachen und ihr versteht einfach nicht, warum. Verena, kennst du diese Situation?
Ja.
Schon mal erlebt?
Peinlich.
Es ist irgendwie doof.
Ich hab's nicht verstanden.
Ja, entweder denkt man, man hat's nicht verstanden oder
es ist auch gar nicht lustig.
Ja, man muss einfach feststellen, so, man hat nicht den Humor, den die anderen haben. Also es kann an einem selber liegen, aber wenn es nach Disney geht, soll sowas in Zukunft gar nicht mehr vorkommen. Die haben sich nämlich ein ganz ausgeklügeltes System ausgedacht. Damit will Disney ganz genau wissen, wann, wie und warum wir eigentlich lachen, um im Notfall, wenn das an den entscheidenden Stellen nicht funktioniert, den Film einfach nochmal zu ändern. Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner kann uns jetzt genauer erklären, was dahinter steckt. Also Anna, was genau hat Disney da entwickelt?
Ich hoffe, du hast Stift und Papier bereit liegen, denn das Programm heißt Factorized Variational Autoencoder oder auch kurz und liebevoll einfach FVAE. Das bedeutet sowas wie automatischer Variationsentschlüssler. Und Disney hat damit in den letzten 2 Jahren Reaktionen vom Publikum gescannt. Die haben extra ein Kino gebaut mit 400 Sitzen drin und Infrarotkameras, die die Leute beim Filmegucken gefilmt haben. Und die haben 68 Marker im Gesicht erfasst, also pro Zuschauer, insgesamt 16 Millionen Bilder von Gesichtsausdrücken. Und das Material wurde dann in dieses Programm eingespielt und hat die emotionalen Reaktionen der Gesichter entschlüsselt. Also haben die Leute gelacht, geweint, waren die traurig oder wütend. Also wirklich jede kleinste Regung und dann über sehr komplizierte mathematische Formeln Algorithmen entwickelt, um eben die Gesichtsausdrücke der Leute lesen zu können.
Gut, und was macht Disney jetzt damit?
Also idealerweise die Filme besser, sagen sie zumindest. Denn aus dieser riesigen Datenmenge können sie erkennen, wie welche Momente im Film funktionieren. Oder eben auch nicht, also tritt die gewünschte Wirkung ein. Wenn alle nach 5 Minuten schon Ermüdungserscheinungen haben und gähnen, scheint die Story nicht so fesselnd zu sein und sie können nochmal ändern. Es ist ein bisschen wie das Prinzip beim Online-Shopping, wenn dir Produkt A gefällt, gefällt dir auch bestimmt Produkt B. Es ist eine künstliche Intelligenz, die menschliches Verhalten entschlüsseln und auch vorhersagen kann.
Gut, das finde ich jetzt insofern ein bisschen befremdlich, als dass ich direkt denke, okay, ich sitze im Kino und dann werde ich aber auch gefilmt auf der anderen Seite oder wie ist es?
Nee, das passiert erstmal nicht. Das ist ja wirklich nur für Testscreenings, also für ein ausgewähltes Publikum, das den Film vorher zu sehen bekommt, vor Veröffentlichung und die Reaktionen eben getestet werden. Es gab bisher 150 Vorführungen dieser Art mit Filmen wie Star Wars, das Dschungelbuch, Zoomania oder Big Hero 6. Und das Programm ist eben so schlau, dass es die Reaktionen in den Gesichtern vorausahnen kann und damit eben ein bisschen klüger und nachhaltiger ist, als die herkömmlichen Methoden, Filme zu testen.
Gut, herkömmliche Methoden heißt, das ist gar nicht so neu, dieses ganze Prinzip.
Also Testscreenings gibt's schon immer mit Fragebögen, mit Diskussionsrunden nach dem Film etc. Aber klar, man kann sich nicht mehr an alles, an jede Szene, jeden Moment erinnern. Das sind ja alles subjektive Eindrücke, die da auf einen runterprasseln in 90 Minuten Film. Und durch das Aufzeichnen der Mimik und Gestik und diesen Algorithmus des Programms kannst du den emotionalen Verlauf beim Publikum einfach komplett nachvollziehen und auswerten und aufgrund dieser Datenbasis eben den Film anpassen, damit er am Ende einer größtmöglichen Masse gefällt. Das ist wirklich gang und gäbe, dass da ganze Hollywood-Schinken nochmal umgeschnitten werden. Und bei The Revenant zum Beispiel, da hat Fox den Herzschlag beim Publikum aufgezeichnet, um zu gucken, wie der Film wirkt. Und Regisseure merken einfach, was funktioniert und was nicht und können das, bevor der Film ins Kino kommt, dann nochmal ändern.
Das klingt allerdings auch ein bisschen so, als würde man so den perfekten Film machen wollen. Also so wirklich von A bis Z durchkomponiert. Leidet da nicht auch so ein bisschen so diese künstlerische Herangehensweise an Filmen? Das macht ja auch viel aus.
Ja, das macht viel aus und das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, aber es ist halt Hollywood. Die sind auf den größtmöglichen Gewinn aus, also größtmögliche Erfolge und dazu brauchen sie eben die größtmögliche Zielgruppe. Der Vorteil ist, DVD-Liebhaber, die kommen dann auf ihre Kosten, denn deswegen gibt's ja auf der DVD oder Making-of so viele alternative Enden. Eben die Enden, die fürs Testpublikum zu hart waren oder da durchgefallen sind. Ja, und ohne spoilern zu wollen, in der Ursprungsfassung von E.T. wäre der eigentlich draufgegangen.
Ey, dann bin ich aber ganz, 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 ganz froh, dass es bei E.T. auch schon so ein Testgucken gegeben hat. Das hätte ich, also da wäre ich untröstlich gewesen. Filme optimieren mithilfe von einer speziellen Software, damit der Film eben besonders erfolgreich wird und möglichst viele Menschen reingehen und Geld dafür ausgeben. Disney macht das, wie es funktioniert, hat uns Anna Wollner erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir euch ja schon die Top-Geschichte erzählt, so ihr erinnert euch, Ehrlichkeit rules, ne? Also ein Kölner hat eine Stofftasche gefunden und in der Stofftasche 2000 Euro plus ein Handy und der Typ war einfach wahnsinnig ehrlich, der hat das ganze Zeug gleich direkt zur Polizei gebracht. 1A. Heute können wir das aber noch toppen. Verena von Keitz, du hast eine echt gute Geschichte und die ist passiert in Berlin.
Ja, ich würde mal sagen 1AAA.
1AAA.
Ja, wieder hat ein Mann was gefunden und zwar neben einer Bankfiliale in Neukölln, wie die Berliner Polizei gemeldet hat. Diesmal war es eine Mappe, die an einem Baum gelehnt stand mit 3500 Euro drin und, jetzt halte ich fest, 22 kleinen Goldbarren.
What?
Also insgesamt war das wohl 1 Kilo Gold, also Ich frage mich gerade auch, wie das so in so eine Mappe passt, aber egal.
Ich frage mich eher, warum lässt man das einfach stehen?
Ja. Okay, du hast dann vielleicht die wichtigeren Fragen. Er hat das auf jeden Fall zur nächsten Polizeiwache gebracht und der Besitzer konnte dann durch andere Gegenstände, die auch noch in der Mappe waren, schnell ausfindig gemacht werden. Der holte dann später seine Sachen im Fundbüro ab und er schilderte das so, der hatte nämlich wohl beim Abschließen seines Fahrrads die Mappe an den Baum gestellt. Ne? Passiert ja mal, wenn man irgendwie das Fahrrad auf- oder abschließt und die dann einfach da stehen lassen.
Also ich, nach wie vor finde ich solche Geschichten ja immer ein bisschen irre. Und ich meine, muss ich mir vorstellen, dann bist du irgendwo hingeradelt, so, keine Ahnung, nach einer halben Stunde merkst du, scheiße, ich habe das Ding da stehen lassen.
Boah, schrecklich. Aber wie gesagt, in dem Fall ist es gut ausgegangen, er hat Glück gehabt. Ich würde mal sagen, da zahlt er wahrscheinlich gern nicht nur den Finderlohn, sondern auch die Gebühr fürs Fundbüro.
Also du musst eine Gebühr fürs Fundbüro bezahlen,
ja, das wusste ich auch noch nicht. Und für die Lagerung nehmen Fundbüros Geld. Das ist aber von Stadt zu Stadt verschieden. Also in Köln ist es günstiger als in Berlin. Und in Hamburg zum Beispiel, da richtet es sich auch danach, wie sperrig der Gegenstand ist, den die da aufbewahrt haben. Und vor allen Dingen, wie lange sie ihn dabei sich horten müssen, bis du ihn abholst.
Nur ehrliche Menschen, ich raste aus. Also ein ehrlicher Mann aus Berlin hat ein Kilo Gold gefunden. Und noch 3.500 Euro. In der Mappe steckte das alles drin, an einen Baum gelehnt, hat er schön zur Polizei gebracht. Und ich bin schon gespannt, was für eine schöne Meldung wir morgen. Muss eigentlich auch noch eine geben,
ja,
Verena.
Leute,
oder?
Los, in München vielleicht.
Die Woche der Ehrlichkeit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eisenach, Kassel, Ostwestfalen-Lippe. Wenn er die drei Begriffe mal googelt und nach Regenrekord sucht, dann werden diese drei Städte auftauchen. Der Regen, der mittlerweile doch sehr, sehr vielen Menschen so richtig auf die Nerven geht. In manchen Regionen war es so schlimm, wir haben auch schon darüber berichtet in dieser Woche hier in der Redaktionskonferenz, dass eben ganze Häuser und Innenstädte überschwemmt worden sind. Einige Landwirte hat das Wetter der letzten Tage fast in den Ruin getrieben. Wie schlimm es bei einigen ist und was man tun kann dagegen, das erzählt Stefan Beuting.
In der aktuellen Situation bin ich und sind viele Berufskollegen ein Stück weit frustriert.
Wir sind total abgesoffen. Again, another
day, but not today. Markus Gerhardi aus der Nähe von Göttingen und Georg Rixmann aus Brandenburg, nordwestlich von Berlin. Zwei Bauern, die, wie andere auch, in diesem Jahr viel zu viel Regen abbekommen haben.
2017 würde ich jetzt so, wenn man das ganz kurz im Überblick, als relativ schwierig einschätzen.
Und das ist Jens Fildebrand, Agrarwetterexperte beim Deutschen Wetterdienst. Nach einem Kälteeinbruch im Frühjahr und einer längeren Trockenphase ist das jetzt schon das dritte Mal Stress für die Pflanzen.
Wenn wir jetzt die Trockenheit hätten zur Erntezeit, wäre das natürlich perfekt, aber es ist falsch getimt.
Fildebrand hat sich die Regenmengen angeschaut, hat 72 Stundenwerte für verschiedene Orte herausgesucht.
Hier in Mitteldeutschland im Bereich des Harzes sind sehr viele Niederschläge, auch im Bereich Göttingen sind Niederschlagsmengen um die 130 mm in drei Tagen gewesen.
Werte, die üblicherweise über 1 bis 2 Monate fallen. Markus Gerhardi hat dort in diesem Regengebiet bei Göttingen seine Flächen. Weizen, Gerste, Rüben und Raps. Mit dem Winterweizen sieht es in diesem Jahr schlecht aus. Der Raps, den hat er glücklicherweise schon eingefahren. Ernteausfälle wird es immer wieder geben. Wie hoch die in diesem Jahr sind, darüber will er jetzt noch nicht spekulieren.
Es wird mit Sicherheit nicht auf allen Flächen der Fall sein, aber in Einzelfällen wird es bis zu Totalausfällen führen.
Regen, Sturm, Trockenheit, Hagel. Um diese ganzen Risiken abzumindern, gibt es für Landwirte sogenannte Mehrgefahrenversicherungen.
Ich habe für einzelne Kulturen auch eine Mehrgefahrenversicherung, allerdings nicht für den Winterweizen.
Das Problem daran, wenn alles optimal versichert ist, dann schrumpft der Gewinn auch in den guten Jahren.
Man muss sich sehr wohl überlegen, ob die Risikominimierung die wirtschaftliche Belastung tatsächlich kompensiert.
Gerhardi rät dazu, die Felder zu verteilen, auf verschiedene Produkte zu setzen, mit den Zeitpunkten für Aussaat und Ernte zu spielen. Aber meistens bist du eigentlich erst hinterher schlauer. Wenn Georg Rixmann aus Brandenburg vorher gewusst hätte, wie viel Regen da kommt, der hätte komplett anders vorgesorgt.
Ja, wir haben auf einer Fläche, die knapp 15 Hektar groß ist, unter anderem Kürbis angebaut, in diesem Jahr auf Bändchengewebe und haben eine Erwartung an die Ernte gehabt von etwa 120 Tonnen. Und unsere Pflanzen haben circa 3 Wochen unter Wasser gestanden und sind komplett abgefault.
Ironie der Geschichte. Dieses Bändchengewebe, das soll Feuchtigkeit im Boden zurückhalten, hat er angeschafft, weil die letzten Jahre eben so total trocken waren. Und jetzt das.
Mit den Erfahrungen von diesem Jahr muss man sich Gedanken machen, ob man seinen Anbau auf verschiedene Standorte verteilt.
Rieksmann plant auch, eins seiner Felder mit einem Erdwall einzudämmen und dann in der Mitte eine Vertiefung zu bauen, dort eine Pumpe reinzuhängen. Das zusammen mit diesem Bändchengewebe, das wäre für ihn und seine Kürbisse eine funktionierende Versicherung.
Ich habe bei Hagel mal für meine Sonderkulturen angefragt und dann kann ich mir auch alle 6 Jahre einen Totalschaden leisten. Also das heißt, die Hagelversicherung würde einen Großteil meines Gewinns abschöpfen.
In seiner Gegend habe ein Lohnunternehmer übrigens auf Erntemaschinen für Reis umgestellt. Die sind leicht und können mit ihren Ketten auch durch überflutete Äcker kommen. Das Getreide, was so geerntet wird, das geht dann vielleicht noch als Viehfutter durch. Wenn das Wetter extremer und unbeständiger wird, dann werden vor allem die Landwirte das Risiko tragen müssen. Diversifizierung in der Fläche und in der Anbaufrucht sind eine Möglichkeit.
Es gibt eine alte Bauernweisheit, die da lautet, das, was beim Heu verregnet, wächst beim Hafer zu. Will sagen, wenn es in der Heuernte regnet und das Heu keine besonders gute Qualität bekommt, hilft das dem Hafer, der an dieser Stelle wasserbedürftig ist und die Feuchtigkeit sehr gut nutzen kann.
Ich muss immer noch an die kurze Geschichte von vorhin denken. Der kleine Regenwurm, der sich auf ein Blatt gerettet hat, weil es so schlimm doll geregnet hat. Das sind Geschichten, die ans Herz gehen. Mehr davon gibt's morgen bei uns in der Redaktionskonferenz ab 17:45. Verena von Keitz und ich sagen bis morgen.
Gute Nacht, Regenwurm.
Also ich bin wieder da, ihr vielleicht auch. Genau. Gute Nacht, Regenwurm. Gute Nacht, alle. Bis bald. Sonja Meschkat ist mein Name. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.